Hier im Stadtradio machen wir jetzt wie jeden Mittwoch Platz für die öffentliche Ringvorlesung der Göttinger Universität. Sie stellt in diesem Semester die Frage Tier oder Tofu. Im Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe stehen Fragen nach dem Zielbild einer nachhaltigen Ernährung, Klimaschutz- und Welternährungsfragen, ernährungswissenschaftliche und ethische Perspektiven sowie Anforderungen des Tierschutzes. Und genau um diese wichtige Frage nach dem Umgang mit den Tieren, die am Ende auf unseren Tellern landen, ging es in dieser Woche im Vortrag von Nicole Kemper. Die Professorin von der Tierärztlichen Hochschule Hannover sprach über die Tierhaltung der Zukunft. Sie hören nun die Aufzeichnung ihres gestrigen Vortrags.
Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich freue mich sehr, heute wieder bei Ihnen sein zu dürfen. Hätte mich noch mehr gefreut, wenn Frau Dr. Meyer-Höfer heute ihr Referat hätte halten können. Wir arbeiten sehr eng zusammen in den gerade schon angesprochenen beiden Forschungsprojekten Stall der Zukunft und Social Lab, wo es um die gesellschaftliche Perspektive, den gesellschaftlichen Blick auf die Nutztierhaltung geht. Also wie denken Bürger heute über die Tierhaltung? Und unser gemeinsamer Vortrag mit Frau Kollegin Kemper heute dient genau dazu, zwei Perspektiven miteinander zusammenzubringen, nämlich einmal, was denken die Bürger, wie eigentlich Tiere gehalten werden sollen? Und was denkt die Nutztierwissenschaft, die Nutztierethologie, wie Tiere denn am besten gehalten werden sollten? Also die gesellschaftliche Perspektive und die naturwissenschaftliche, tierärztliche Perspektive wollen wir heute zusammenbringen in diesem gemeinsamen Vortrag. Und ich darf beginnen mit dem Blick der Gesellschaft auf die Tierhaltung, die eben ganz unterschiedlich heute aussieht. Hier sehen Sie einen Betrieb, den größten deutschen Sauenzuchtbetrieb, aus dem ungefähr jedes hundertste Ferkel in Deutschland stammt. Aber wir haben eben auch solche Formen der Tierhaltung. Hier ein Foto ganz aus der Umgebung. Und wir haben idyllische Bilder, die wir alle kennen. Wir haben auch vielleicht etwas mehr Hightech-Bilder, einen Melkroboter. Wir haben vielleicht auch Hightech-Bilder, die auf den ersten Blick ein bisschen verstörend wirken könnten. Das ist ein sogenannter Chicken Harvester, also ein Erntegerät, wenn Sie so wollen, im Fachjargon genannt für Hühner, um sie einzusammeln, damit sie nicht mehr von Hand eingesammelt werden, sondern mit diesem Gerät, um sie dann zur Schlachtung zu transportieren. Ein Bild, über das man lange diskutieren könnte und wenn man es präsentiert, eben häufig schon viele Diskussionen auslöst. Wir haben auch solche Bilder, das ist das Thema Kopieren der Ringelschwänze beim Schwein. Ich frage, ist das dann wirklich noch Hightech oder ist das eher Low-Tech? Also wir haben viele verschiedene Bilder, die heute auch in den Medien kursieren und mit denen man über Tierhaltung diskutieren kann. Und ich möchte Ihnen jetzt einleitend einige wenige Ergebnisse aus unseren Forschungsprojekten vorstellen, wo wir die Gesellschaft befragt haben darüber, wie sie sich denn eigentlich Tierhaltung zukünftig vorstellt und wie sie die heutige Tierhaltung wahrnimmt. Und aus dem vorhin schon angesprochenen Forschungsprojekt Social Lab, das ist ein Ergebnis von Kollegen, sehen Sie erstmal, hier ist abgetragen, inwieweit man die gängigen Haltungsformen in den verschiedenen Tierhaltungen bewertet. Und Sie sehen hier, dass die Milchviehhaltung, also die Kuh, im Wesentlichen noch von der Gesellschaft die Haltungsformen, die dahinter stehen, toleriert werden, noch am besten bewertet werden. Und wir sehen immer wieder, dass die Geflügelhaltung am schlechtesten bewertet wird. Das zeigen viele verschiedene Studien, die in den letzten Jahren durchgeführt wurden. Also die Milchkuh. Und wir würden wahrscheinlich, ich weiß nicht, Nicole, ob du mir da nachher widersprechen wirst, aber wahrscheinlich eben auch aus einer naturwissenschaftlichen Perspektive sagen, dass es bei der Milchkuh noch am besten aussieht und bei Geflügel tatsächlich auch sehr intensive Diskussionen heute um Tierschutz gibt. Ich möchte Ihnen jetzt Ergebnisse eben von uns zeigen zur Bewertung verschiedener Haltungsformen. Und wir haben das gemacht, zunächst mal an einem Beispiel hier erstmal von den hier eigentlich etwas unproblematischeren Milchkühen. Und da haben wir insbesondere Arbeiten zum Thema Weidehaltung und Stallhaltung gemacht. Wenn Sie so durch die Gegend in Deutschland fahren, dann ist Ihnen wahrscheinlich auch schon aufgefallen, dass zunehmend weniger Kühe draußen auf der Weide stehen. Die Weidehaltung nimmt ab in Deutschland. Die Zahlen sind relativ ungenau, die wir zum Anteil der Weidehaltung haben, weil auch unklar ist, was man denn so als Weidegang heute erfassen will. Geht es um die Tiere, die nur ab und zu mal ein bisschen rauskommen, was man manchmal so im Fachjargon auch Joggingweide nennt, oder geht es um eine ernsthafte Weidehaltung, wo die Tiere auch einen größeren Teil ihres Futters zu sich nehmen? Was versteht man also unter Weidehaltung, je nachdem, wie man es abgrenzt, aber auf jeden Fall kommt weniger als die Hälfte der Kühe heute noch auf die Weide, deutlich weniger als die Hälfte. Und deshalb hat uns interessiert, wie denn die Gesellschaft diese verschiedenen Haltungsformen, die Sie hier sehen, Weidehaltung versus Stallhaltung, denn beurteilt. Und wir haben dazu den Bürgern in Befragungen solche Bilder gezeigt, realistische Bilder aus der heutigen Tierhaltung. Ne, Sie sehen, das sind keine Skandalbilder, sondern das sind moderne Boxenlaufställe, wie man sie nennt, wie heute eben in modernen Stellen die Kühe gehalten werden. Und wenn wir die Menschen fragen, wie sie diese Haltungsformen finden, das Grüne hier hauptsächlich auf der linken Seite ist eben die Weidehaltung. Und Sie sehen, das ist ein relativ eindeutiges Bild, nur bei der Frage, was ist denn modern oder altmodisch, sind sich die Menschen nicht so ganz sicher, wie sie die beiden Haltungsformen bewerten wollen. Aber sonst sehen Sie eine sehr deutliche Präferenz der Gesellschaft für die Weidehaltung von Milchkühen. Also wir haben, das ist auf einer fünfstufigen Skala, wir sehen selten so große Unterschiede, wenn wir Befragungen durchführen. Also das ist ein sehr eindeutiges Meinungsbild, ne, dass die Menschen eben finden, die Weidehaltung ist naturnah, das ist aber auch so etwas emotional Liebevolles, das ist auch umweltfreundlicher, modern, eben, wie gesagt, das ist etwas unklar, aber es ist eben bäuerlicher, gesunder und es ist tierfreundlicher. Das ist der Blick der Gesellschaft darauf und wir haben das noch weiter etwas genauer befragt. Nun, zum Beispiel ist das für die Kühe, denken die Menschen, dass das für die Kühe wichtig ist, dass die Milch besser schmeckt aus solchen Haltungssystemen. Und Sie sehen, die positiv für die Weidehaltung formulierten oberen Statements, die fallen alle auch sehr positiv aus. Und wenn wir dann umgekehrt fragen, die Menschen, na, aber das könnte ja vielleicht billiger sein bei einer reinen Stallhaltung, ob Ihnen das einleuchtet, dann sehen Sie, da stimmen nur sehr wenige Menschen noch zu. Wir haben auch noch mal in einer anderen Form abgefragt, indem wir vier verschiedene Haltungssysteme aufgezeigt haben, die es heute in Deutschland noch gibt und gefragt haben, wie tiergerecht Sie denn solche Haltungssysteme finden. Und Sie sehen hier das Haltungssystem der sogenannten Anbindehaltung, was wir auch hier in der Umgebung noch ein bisschen finden, aber hauptsächlich in Süddeutschland, auch vielfach in kleineren Betrieben noch finden, wo die Kühe also angebunden im Stall stehen. Das sind ältere Ställe zumeist, die werden heute eigentlich nicht mehr gebaut, aber es gibt noch relativ viele davon in Deutschland. Und da sehen Sie, dass nur 10% der Verbraucher sagen, dass sie, das ist eine tiergerechte Haltungsbedingung, die sie unterstützen würden. Wenn wir dann sagen, Anbindehaltung mit Weidegang im Sommer, dann sehen Sie, dann ist die Position so gespalten der Menschen dazu. Das ist ja etwas, was wir zum Beispiel in Süddeutschland dann häufiger finden, dann manchmal sogar noch kombiniert irgendwie mit Haltung auf den Almen. Das ist die Weidehaltung eben sehr positiv, die Anbindehaltung, das sehen die Menschen schon, dass das vielleicht nicht besonders tierfreundlich ist und das sagt auch die Europäische Fachorganisation zum Beispiel. Wenn wir dann einen reinen Boxenlaufstall sehen, also auch ein moderner Stall hier, da sehen Sie, das ist eine ähnliche Bewertung, ne? Die geht gar nicht weit auseinander, also diese eigentlich eher problematische Haltung in der Anbindehaltung mit Weidegang wird ähnlich bewertet wie diese modernen Boxenlaufställe. Aber was die Menschen überzeugt, ist die eine Weidehaltung mit diesen Boxenlaufstellen, also die Kombination eines modernen Stalls, eines tierfreundlicheren Stalls mit der Weidehaltung. Damit hätte die Landwirtschaft ein System, was sie den Menschen nicht großartig erklären muss, sondern wo 4/5 sagen, das finden sie tiergerecht, das finden sie gut, daraus würden sie gerne die Milch trinken. Also sehr positive Statements, die man hier bekommt. Wie gesagt, wir haben dieses Haltungssystem noch, aber es nimmt ab. Es nimmt zunehmend ab. In Holland gab es eine sehr intensive Diskussion darüber, weil die Holländer waren auf dem gleichen Weg, die Weidehaltung der Milchkühe runterzufahren. Und dann gab es eine starke gesellschaftliche Debatte mit dem Ergebnis, dass sich Holland darauf geeinigt hat, dass man die Weidehaltung wieder zum Standard machen möchte. Man hat eine Selbstverpflichtung der holländischen Milchwirtschaft, dass man zu einem erheblichen Teil, mehr als 80% der Kühe, sollen wieder Weidegang haben. Die stehen im Winter dann eben auch in einem solchen Stall, aber im Sommer sollen sie mindestens 120 Tage im Jahr, mindestens 6 Stunden am Tag draußen auf der Weide stehen. Also das wäre ein Beispiel für ein gesellschaftlich akzeptiertes Haltungssystem. Aber Sie haben eben auch schon gesehen, ein erheblicher Teil der Haltungssysteme, die wir heute haben, da tun die Menschen sich schwer mit. Das hier nochmal aufgezeigt, hier von 1 bis negative Bewertung, 5 bis positive Bewertung, und hier haben wir mal 3 Tierarten miteinander verglichen. Das blaue ist die Kuh, das rote ist das Schwein und das grüne ist das Masthähnchen, und links ist die reine Stallhaltung, dann so ein Außenklimastall, zeige ich Ihnen gleich nochmal ein Bild, Tiere ein bisschen Frischluft von draußen bekommen, dann Stall mit Auslauf und dann Stall mit Naturboden, also Weide oder Freiland. Und Sie sehen, umso mehr die Tiere nach draußen kommen, umso positiver bewerten die Menschen das Haltungssystem. Das können Sie auch hier, also hier sehen Sie nochmal beispielhafte Bilder rechts für diese verschiedenen Haltungssysteme. Die haben wir dann nochmal gefragt, akzeptieren Sie dieses Haltungssystem grundsätzlich? Und hier können Sie eben nochmal sehen, die grünen Balken sind die Akzeptanzbalken und hier unten der Stall mit Weide, der wird akzeptiert, der Stall mit Freiland. Aber eine reine Stallhaltung wird eben im Wesentlichen abgelehnt, insbesondere bei Schwein und Geflügel. Ich kann Ihnen jetzt nicht oder will Ihnen nicht alle Arbeiten zeigen, die wir dazu durchgeführt haben, möchte aber mit einem kurzen Fazit, bevor ich dann an Frau Kemper übergebe, schließen. Aus einer gesellschaftlichen Sicht, aus unseren Forschungsarbeiten, kann man das zusammenfassen. Und wir sehen insgesamt eben eine sehr starke Präferenz der Menschen für naturnahe Haltungsformen. Das nennen wir so Natural Living Präferenz, also dass die Tiere so leben können, wie die Menschen denken, dass die Tiere auch in der Natur einigermaßen leben. Das wird also sehr stark von der Bevölkerung unterstützt. Das ist etwas, was wir nicht nur in Deutschland, sondern in vielen nordwesteuropäischen Ländern sehen, dass die Gesellschaft solche Präferenzen hat. Und die sind auch eben ziemlich ausgeprägt. Und die sind so ausgeprägt, dass sie sich auch nicht ändern, wenn wir den Menschen in Befragung Gegenargumente gegeben haben. Das haben wir dann zum Teil gemacht und haben dann gesagt, okay, wenn die Tiere nach draußen kommen, dann haben wir aber vielleicht mehr Hygieneprobleme. Und es könnte sein, dass entweder die Tiere vielleicht ein bisschen mehr Krankheiten, zum Beispiel Infektionskrankheiten haben, oder die Seuchengefahr größer ist, oder dass vielleicht auch mal die Salmonellengefahr etwas größer ist. Also auch wenn man den Menschen diese Gegenargumente nennt, gegen solche Freilandhaltungssysteme zum Beispiel, dann erschüttert das eigentlich die meisten nicht in ihrer Präferenz für Freilandhaltungsformen. Also diese Präferenz ist relativ fest, die ist noch fester, wenn wir gesagt haben, na, aber für den Landwirt ist das arbeitssparender und das ist mit weniger Kosten verbunden. Wie würdest du dich denn dann entscheiden, wenn du weißt, das wird aber teurer, das Fleisch oder die Milch, oder der Landwirt muss deutlich mehr Arbeit dann aufbringen? Auch das ändert die Präferenz nicht. Es ändert sie auch nicht, wenn wir, und Frau Kemper wird da nachher noch mal drauf eingehen, wenn wir gesagt haben, das ist aber vielleicht gefährlicher für den Landwirt, wenn eine Sau zum Beispiel mit ihren kleinen Ferkeln möglicherweise auch aggressiv ist. Also es könnte zu mehr Verletzungen beim Landwirt kommen. Da haben wir also versucht, solche Zielkonflikte aufzuzeigen und zu ergründen, wie reagieren die Menschen darauf, wenn wir ihnen sagen, okay, es gibt moralisches Argument dafür, moralisches Argument dagegen. Auch das, ja, das führt zu Nachdenken, aber wir sehen, dass in den meisten Konfliktfällen die Präferenz für das Tierwohl überwiegt. Auch dann, wenn wir gesagt haben, das ist vielleicht sogar für den Klimaschutz unter Umständen mal besser, das ist umstritten, ob das so ist oder wann das so ist, da kann man viel drüber diskutieren, aber wir haben das mal in solchen Befragungsexperimenten dann den Menschen erstmal so gesagt, wir haben sie dann hinterher aufgeklärt, wie die Diskussion wirklich ist, aber auch das änderte nicht die Präferenz fürs Tierwohl, also Tierwohl war den meisten Bürgern wichtiger als Klimaschutz, das fanden wir überraschend, da hätten wir so nicht mit gerechnet. Also in diesen Zielkonflikten zeigt sich eine relativ starke Präferenz fürs Tierwohl. Und meine letzte Folie, hier haben wir nochmal versucht zusammenzufassen, also wie stellen sich die Bürger eigentlich aus ihrer Sicht eine tierfreundliche Tierhaltung vor? Was gehört für sie alles dazu? Das ist viel Platz, das ist weiche Bodenbelege, am liebsten sowas wie Stroh. Das ist Auslauf, Außenklima, Licht und Luft für die Tiere. Das sind keine Käfige. Also, damit fing die Tierschutzdiskussion ja an, mit den Käfigen für Legehennen, aber eben auch keine Käfige für Schweine, so Kastenstände zum Beispiel, Ferkelschutzkorb nennt. Und keine Amputationen am Tier, eben nicht diese Schwänze kopieren, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Wenig Antibiotika, auch Tierzüchtung, also keine Überzüchtung, was Menschen so dann nennen, die Turbo-Kuh als umgangssprachlicher Begriff dafür. Kein Schmerzen, kein Leiden oder zumindest kein vermeidbares Leiden, keine Tötung ohne vernünftigen Grund, also Beispiel Ferkel, das Töten von Eintagsküken, der männlichen Tiere. Die Diskussion kennen Sie. Also das ist alles etwas, was man den Menschen nicht kommunizieren kann, auch wenn man die Gründe dafür nennt, zum Beispiel wirtschaftliche Gründe. Die Frage des kurzen Lebens ist auch etwas, was angesprochen wird von den Menschen. Also haben die Tiere nicht Anspruch auf eine gewisse Länge ihres Lebens. Da haben die Menschen ganz wenig Vorstellung, wie alt denn so Tiere werden, aber auch das kommt in Verbraucherbefragungen. Dann haben Menschen allerdings nicht nur so einen Blick auf das Leiden der Tiere, sondern sie haben auch einen Blick auf positive Emotionen. Also sie denken auch, die Tiere sollen positive Emotionen erfahren, sollen spielen können, sich beschäftigen können und irgendwie sowas wie Spaß oder Freude haben. Und es sollen sich Menschen um die Tiere kümmern. Das kommt immer wieder, also man erwartet von der Landwirtschaft diese Sorge um die Tiere, das intensive Kümmern, das Betreuen der Tiere ist den Menschen wichtig und schließlich gehen sie davon aus, dass in kleineren Betrieben mit den Tieren besser umgegangen wird als in großen. Jetzt ist natürlich die Frage, was stimmt davon? Und Frau Kemper wird da vieles davon eingehen. Ich glaube, auf den letzten Punkt gehst du nicht ein oder nur Rande vielleicht. Das ist einer, wo wir aus wissenschaftlicher Sicht eben sagen würden, da hätten wir große Bauchschmerzen. Das lässt sich so zumindest nicht so einfach durchgängig, können wir nachher gerne noch diskutieren, sagen. Ich hätte auch so meine Position zu vielen Punkten, aber Frau Kemper kann das viel besser gleich sagen. Ich möchte nur noch abschließend zwei Sätze dazu sagen, wie bilden sich Menschen eigentlich diese Vorstellung? Wo kommt das eigentlich her? Warum denken sie, dass das für die Tiere gut ist? Das hat ganz unterschiedliche Hintergründe. Das sehen, können Sie auch hieraus schon ein bisschen erahnen. Das ist zum einen der Blick von eigenen Erfahrungen, also man schließt von sich selbst als Mensch, was tut mir gut, was denke ich könnte einem Tier gut tun. Jeder zweite deutsche Haushalt hat Haustiere, dann schließt man von seinem Haustier auf das, was könnten Schweinen oder Kühen gut tun. Dann weiß man so einiges vielleicht über die Natur, also wie leben entsprechend meinetwegen Wildschweine und überträgt das darauf, was man denkt, was müsste denn ein Hausschwein eigentlich für eine Umgebung haben. Und zum Teil sind das natürlich auch Annahmen, die man mitbekommen hat so im Laufe der Diskussion um Tierschutz, die man dann, wo man sich eine Position rausgebildet hat. Also die Menschen haben ganz unterschiedliche Vorstellungen über Tierhaltung, aber das, was Sie hier sehen, wäre sozusagen das Wunschbild der Menschen. Und die Frage ist jetzt, ja, die man daraus stellen kann, ist das wirklich alles gut fürs Tier? Und wie könnten wir dem vielleicht ein bisschen näher kommen? Und da möchte ich jetzt gerne an die Kollegin übergeben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und würde jetzt gleich die Frage, die Herr Spiller am Schluss gestellt hat, aufgreifen. Macht das Sinn aus Sicht eines Tierarztes, die Punkte, die dort genannt wurden? Und man muss das ja auch immer so sehen, dass auf der einen Seite die Wünsche, die von den Verbrauchern geäußert werden, sind ja sehr schön und sehr weitreichend. Aber ich möchte gerne beginnen, und ich will Ihnen da sehr viele Denkanstöße geben, ich würde gerne beginnen damit, eigentlich haben wir ja heute schon die Möglichkeiten, wenn wir das denn wirklich wollen, auch tatsächlich umzusetzen, dass eben tatsächlich auch Tiergerechtheit umgesetzt wird. Und da möchte ich einfach mal ein ganz einfaches Beispiel nennen, das habe ich im letzten Jahr mal ganz praktisch gestartet. Ich bin einfach in einen Supermarkt, erstmal in eine Öko-Kette gegangen und habe folgende Produkte gekauft: Rindersalami, Vollmilch, Eier, Hähnchenbrust. Und bin danach in den Discounter und habe entsprechend das Ganze nochmal gekauft. Also hier sehen Sie auf dem Bild ja entsprechend ausgezeichnet, was die Tiere, die diese Produkte quasi zur Verfügung gestellt haben, entweder durch Produktion von Milch oder von Eiern oder eben indem sie geschlachtet wurden, quasi während ihres Lebens durchlebt haben, also tiergerechte Haltungsverfahren, Öko-Standard und dann im Vergleich eben hier Discounter-Beleg. Was würden Sie denn schätzen? Wer von Ihnen kauft denn sowas regelmäßig? Auf welche Summe kommen wir denn? Mal erstmal im Discounter für diese Produkte ungefähr. Ja, nicht schlecht. Sie gehen regelmäßig einkaufen, sehr gut. So, wer geht regelmäßig in Biomärkte einkaufen? Was würden Sie schätzen? Ja, nicht schlecht, wer hatte 18 gesagt, ja. Also, Sie sehen schon wirklich einen massiven Unterschied, wenn man das jetzt mal hochrechnet, also prozentual, mal also 3,5. Das ist eine Nummer und das kann sich auch nicht jeder leisten. Und selbst Leute, die wirklich sagen, ja, wir wollen was für tiergerechte Haltungssysteme tun, wenn sich das so dermaßen im Geldbeutel bemerkbar macht, ist eben die Frage, lässt sich das umsetzen? Und der Marktanteil ist dementsprechend eben auch immer noch sehr, sehr niedrig, wenn man jetzt über die gesamte Palette von tierischen Lebensmitteln schaut, eben aus ökologischer Produktion zwischen 1% und 9%, je nachdem, welche Sparte man reinschaut. Bei Eiern ist es schon entsprechend höher, Milch auch schon sehr hoch, aber gerade, sagen wir mal, im hochpreisigeren Fleischsegment also schon ein sehr, sehr geringer Anteil. Und dann muss man auch mal weiter überlegen, was steht eigentlich dahinter? Und da habe ich Ihnen mal diese Fotos mitgebracht. Haben wir eigentlich eine Zweiklassengesellschaft auch bei den Tieren? Und da muss man das momentan ganz klar bejahen, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, was jetzt allein die Haltungsbedingungen angeht. Ich pauschalisiere das jetzt mal etwas, weil man kann natürlich auch sagen, okay, ob es dem Schwein auf der äußeren Seite jetzt wirklich so 100% gut geht. Ich meine, es sieht sehr zufrieden aus, aber wie sieht es zum Beispiel mit der Parasitenbelastung aus und so weiter, das kann man diskutieren. Aber ganz generell muss man sagen, wir haben natürlich, was Haltungssysteme momentan angeht, in Deutschland und Europa schon eine starke Diversifizierung und eben nicht die gleichen Bedingungen für alle Tiere. Und wenn man eben über tiergerechte Systeme redet, ist zumindest meine Forderung dann auch, dass wir wirklich allen Nutztieren ein artgerechtes, ein tiergerechtes Leben ermöglichen sollen und eben nicht nur in bestimmten Spartensegmenten. Das heißt, die Forderung, wenn wir uns denn, und das muss ich jetzt einfach voraussetzen, wenn wir uns jetzt quasi einig sind, wir nutzen Tiere für die Produktion tierischer Lebensmittel, weil sonst brauchen wir jetzt hier die ganze Diskussion gar nicht zu führen, also wenn wir wirklich sagen, okay, wir nutzen die Tiere, um ihre Produkte und auch sie selbst am Lebensende zu nutzen oder während ihres Lebens, dann soll es allen Nutztieren gut ergangen sein und nicht nur denen, die eben gerade das Glück haben, in einer präferierten Haltung sozusagen gehalten zu werden. Und dann ist eben die Frage, wie kommen wir dahin? Und einige Punkte wurden ja schon genannt, die eben natürlich durch die Debatte in den letzten Jahren auch sehr in die Öffentlichkeit gegangen sind. Aber die Forderung ist eben wirklich Tierschutz und Tiergesundheit. Das muss man immer zusammendenken, weil ohne Tiergesundheit ist Tierschutz auch hinfällig, muss in der zukünftigen Tierhaltung eben flächendeckend gewährleistet sein. Und wenn wir eben ja, über zukünftige Tierhaltung reden, dann unterliegt ja das Bild, was wir von der Tierhaltung heutzutage haben, das unterliegt ja auch einem stetigen Wandel. Also sagen wir mal, vor ungefähr 30 Jahren sah das ja noch ganz anders aus. Da wurde jedenfalls nicht in Richtung Tierschutz so stark debattiert. Vor 30 Jahren sah die Tierhaltung der Zukunft so aus, dass man sich über Tiergerechtheit, Tierschutz, Tierwohl überhaupt keine Gedanken gemacht hat. Da ging es wirklich um Sicherung der Lebensmittelproduktion. Es ging auch noch ganz stark, und das klang vorhin auch schon an, um Tierseuchenschutz, um Schutz vor Zoonoseerregern, also Erregern, die sowohl Mensch als auch Tier betreffen können, Salmonellen als Thema. Aber vor 30, 40 Jahren waren auch noch Parasiten, die man heute gar nicht mehr kennt, ein Thema. Trichinen, Bandwürmer, das möchte man heute nicht mehr. Das hat auch keiner so parat, dass das früher eben ein Thema war. Und das ist natürlich auch der Grund, warum zum Beispiel unsere Tierhaltungssysteme gerade im Bereich Schwein und Geflügel so aussehen, wie sie nun mal hier in unseren Breiten aussehen größtenteils. Man kann dann schon sagen, okay, hier sehen Sie ganz schön mal so eine Betriebsentwicklung auf der Seite, die älteren Ställe und dann die Stallbauten hin, ja, mit Zaun drumherum, alles abgeschottet. Da kann man natürlich schon fragen, soll da keiner reingucken oder woran liegt das? Das ist letztendlich der Biosicherheit geschuldet, dass keine Erreger von außen eben in die Betriebe kommen. Und das war eben damals der Weg, der eben auch durch die Tierhygiene beschritten wurde. Also damals war das eben vor allen Dingen Sicherung der Prävention und eben der Produktion. Heute ist das eben oftmals im Zielkonflikt, da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Wenn man jetzt allerdings schaut, was ist heute das Thema, dann hat sich das natürlich massiv gewandelt. Und heute denken wir eher vom Tier aus, wir denken von den Bedürfnissen des Tieres aus und was für Bedürfnisse hat das Tier eigentlich und passt das dann noch in diese Produktionssysteme quasi rein. Wenn man sich jetzt mal überlegt, was braucht so ein Schwein eigentlich, und das wurde ja vorhin auch auf den Folien schon ganz gut gezeigt, ist es eigentlich recht einfach. So ein Schwein hat Ansprüche, das ist mal sehr stark schematisiert dargestellt. Zunächst mal ganz wirklich ja, basic, muss man sagen, Freiheit von Schmerzen. Das sollte jedem Tier, jedem Menschen natürlich auch gewährleistet werden im Laufe des Lebens. Dann möchte ein Schwein, wie fast alle unsere landwirtschaftlichen Nutztiere, sich auch bewegen können. Und alle Tiere, die wir heute nutzen, sind in der Regel Herdentiere. Das macht es ja auch relativ einfach, so vom Handling her teilweise. Das heißt, ein Schwein braucht immer auch Artgenossen. Dann hat es aber auch gern eine strukturierte Umwelt. Das heißt, es sollen Elemente da sein, woran es sich orientieren kann. Und eben letztendlich auch bestimmte Bereiche in seinem Stall anlegen kann, also zum Beispiel einen Abkotbereich, einen Liegebereich und so weiter, also Struktur. Beschäftigung ist immer ein Thema. Bei einem Schwein kann man sich vorstellen, hat das natürlich sehr viel mit Wühlen zu tun. Und dann natürlich ganz essentiell Futter und Wasser und gutes Klima, bisschen Licht, gute Luft. Es ist eigentlich nicht viel, was man zur Verfügung stellen muss. Wenn man sich jetzt anschaut, was benötigen denn die anderen landwirtschaftlichen Nutztiere, wie sieht das beim Huhn aus? Sehr ähnlich. Auch das Huhn hat diese Ansprüche. Es möchte gern noch Aufbaumöglichkeiten, also Struktur, dass es sich eben auch zur Nachtruhe weiter nach oben begeben kann, möglicherweise. Es klang vorhin schon an Sozialverhalten bei den Tieren, das ist recht unterschiedlich, wie sehr die Tiere wirklich ein Bedürfnis haben, zum Beispiel zu spielen. Das ändert sich auch im Laufe des Lebens. Jungtiere natürlich oft mehr als ältere. Aber Schweine sind zum Beispiel auch teils sozialer als zum Beispiel Kühe, die eben ja, auch miteinander leben, aber nicht so viel interagieren. Also das ist ein bisschen unterschiedlich. Aber ansonsten auch bei den Rindern ähnliche Ansprüche, Artgenossenfreiheit von Schmerzen und so weiter. Komfortmöglichkeiten, also weniger jetzt wirklich Beschäftigungsmaterial, mit denen die Rinder was machen können, sondern zum Beispiel Kuhbürsten, dass sie Fellpflege betreiben können, also Ähn- und weiche Liegeflächen. Also es ist eigentlich gar nicht viel und es wurde auch sehr schön zusammengefasst in den sogenannten fünf Freiheiten, die Ihnen vielleicht schon mal begegnet sind. Das ist schon eine recht alte Forderung aus den 60er Jahren und die fassen das sehr schön zusammen, diese Freiheiten. Was wollen wir in der landwirtschaftlichen Tierhaltung um tiergerecht die Tiere zu halten, Freiheit von Hunger und Durst, Freiheit von Unbehagen durch die Umgebung, Unbehagen, auch Angst und so weiter, das sollte nicht vorhanden sein, Freiheit von Schmerzen, Verletzungen und auch Krankheiten, das ist eben der Bereich Tiergesundheit, der hier gefordert ist. Und die Freiheit zum Ausleben normaler Verhaltensweisen. Es sollten also keine abnormalen Verhaltensweisen auftreten, Stereotypien zum Beispiel, dass bei den Rindern zum Beispiel, dass die Zungen schlagen, dass sie nur an Stangen rumkauen, wie man das bei Schweinen manchmal sieht. Also das sollte nicht auftreten. Und Freiheit von Leiden und Angst. Das ist eben eigentlich recht einfach, aber dann doch so schwierig umzusetzen. Man muss eben die Haltungssysteme der Bedürfnisse der Tiere anpassen, nicht umgekehrt. Und da sollte man sich immer vergegenwärtigen, wenn wir jetzt mal nicht die Weidehaltung vor Augen haben, sondern die Stallsysteme, dass es so ist, dass die Tiere sich tatsächlich 24 Stunden am Tag während ihres gesamten Lebens in einem vom Menschen geschaffenen Lebensraum befinden. Also in einer Umwelt, für die eigentlich alleine der Mensch verantwortlich ist, wo die Tiere wenig Möglichkeiten haben, ihre Umwelt quasi zu gestalten, zu bestimmen. Und wenn der Mensch hier einen Fehler macht, dann hat das oft gravierende Auswirkungen, wenn er zum Beispiel die Klimaanlage zu hoch einstellt oder sie gar nicht einstellt, also die Lüftungssysteme beim Stall. Also keine Ausweichmöglichkeiten. Und es gibt eine Vielzahl von Einflussfaktoren, aber Sie sehen hier schon ganz klar, können Sie auch denken, der Haupteinflussfaktor ist der Mensch, der Tierhalter. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Und da muss eben auch sehr viel stimmen, damit das dann passt. Aber hier sehen Sie mal als Beispiel, das ist eine Wärmeplatte für Ferkel, damit die schön warm haben, aber die ist einfach zu warm eingestellt. Da legt sich kein Absetzferkel mehr drauf, weil es einfach zu heiß ist. Und das ist so ein typischer Fehler, wie einfache kleine Einstellungen an der Technik zum Beispiel gravierende Effekte haben. Dass zum Beispiel schon das Komfortverhalten hier sehr stark gestört ist. Ja, Unbehagen durch die Umgebung vermeiden, das sagt sich auch immer so schön leicht, es sollen doch einfach tiergerechte Haltungssysteme sein, artgerecht und so weiter. So leicht ist es aber nicht, das unterscheidet sich natürlich je nach Tierart, das ist ja noch relativ offensichtlich, aber es kann sich auch nach Rasse unterscheiden. Wenn Sie dieses Bild anschauen, so eine Schwarzrunde und eine Holstein-Friesian hat andere Ansprüche als zum Beispiel ein Galloway oder ein Highlander. Also man muss auch quasi noch die Bedürfnisse der Rasse kennen. Die Bedürfnisse unterscheiden sich auch je nach Alter und auch nach Geschlecht. Und das setzt schon voraus, dass der Tierhalter natürlich solide Kenntnisse besitzen muss über das, was er den Tieren anbietet. Es sollten im Idealfall Wahl- und Auswahlmöglichkeiten gegeben sein. Das setzt aber auch voraus, dass wir entsprechend auch Platz haben, um den Tieren das anzubieten. Und Unbehagen muss erkannt und beseitigt werden. Es kommt immer mal wieder vor, dass auch wirklich Tierhalter sagen, denen geht es doch gut und der Tierarzt geht in den Bestand rein und sagt, nee, das und das passt nicht, weil einfach der Tierhalter nicht in der Lage war, das zu erkennen. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der berücksichtigt werden muss. Also im Idealfall sollte Wohlbefinden ermöglicht werden und da fragt man sich, wie kann das geschehen, was haben wir überhaupt für Möglichkeiten, die eventuell auch schon im bestehenden System umgesetzt werden, wo wir jetzt nicht sagen, wir schmeißen die gesamte Tierhaltung komplett über den Haufen, sondern wir probieren über, sagen wir mal, ja, Einstiegsangebote Schritt für Schritt entsprechend das Tierwohl zu verbessern oder auch über Angebote, die für den Landwirt relativ leicht heißt, wenig Arbeitseinsatz und wenig Kosteneinsatz, zu realisieren sind. Gibt es sowas überhaupt? Und das gibt es schon. Also Anreicherung der Haltungsumwelt bedeutet immer, man gibt den Tieren etwas zum Beschäftigen, man gibt ihnen zum Beispiel Sozialpartner, man eröffnet ihnen Möglichkeiten, dass sie einfach auch was zu tun haben, weil die meisten Tiere wollen sich ja schon mit irgendwas beschäftigen. Man kann ihnen unterschiedliche Funktions- oder Wahlbereiche anbieten und wenn man sich das mal so anschaut, hier zum Beispiel relativ einfach umgesetzt in einer Putenhaltung, Beschäftigungsmaterial, ein Strohballen zum Beispiel, den die Tiere gerne zum Picken benutzen oder dann auch zum Aufbauen, also um sich draufzusetzen, um erhöht zu sitzen. Hier eine erhöhte Ebene im Aufzuchtbereich, ein relativ einfaches Mittel, um zusätzlich Platz zu schaffen. Hier oben sind Spielzeuge für die Schweine befestigt. Hat auch den Effekt, dass die Tiere Funktionsbereiche anlegen, also hier unten dann eher der Ruhebereich, hier der Aktivitätsbereich, hier vorne wäre die Abkotecke. Und dann ist natürlich auch immer das Thema Außenklimareize bieten. Das hatten wir ja vorhin schon angesprochen. Hier unten sehen Sie einen Wühlturm, wo Stroh angeboten wird. Man muss immer schauen, ja, wie geht es einher, lässt sich sowas in bestehenden Haltungssystemen umsetzen und lässt es sich machen, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, wir wollen auch allen Tieren wirklich komplett ein bisschen mehr Lebensqualität bieten. Weil selbst wenn unser Fernziel quasi ist, sagen wir mal, alle Tiere optimal zu halten, ist natürlich die Frage, wie kommt man dahin? Geht man schrittweise vor oder sagt man, okay, Tabula rasa und alles ja, umbrechen? Das ist natürlich oft nicht so einfach, können wir nachher noch diskutieren. Ja, idealerweise Lösungen, die sich auch in bestehenden Stellen umsetzen. Und was ist nun konkret, wenn wir über Tierschutz reden, was sind die drängendsten Probleme, die wir momentan haben? Die habe ich mal probiert zusammenzufassen. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Sachen, an denen wir arbeiten und an denen wir auch arbeiten müssen. Und über die Spezies hinweg von unseren landwirtschaftlichen Nutztieren kann man allgemein sagen, dass die Haltungsumwelt vielmehr noch das Tierverhalten berücksichtigen muss. Das ist also eine offene Flanke, die quasi bearbeitet werden muss oder geschlossen werden muss. Und dann haben wir bei vielen Tierarten die sogenannten nicht kurativen Eingriffe. Ist letztendlich nichts anderes als die Eingriffe, die eigentlich nicht, die keine tierärztliche Indikation haben. Damit ist gemeint oder sind gemeint vor allen Dingen Amputationen. Also beim Rind ist das das Enthornen, beim Geflügel ist es das Schnabelkürzen und beim Schwein, Sie werden es verfolgt haben, Schwänzekürzen und Kastration, die teilweise immer noch ohne Betäubung erfolgen und wo auch sehr viel momentan in Gang ist, um das eben entsprechend zu ändern. Beim Rind ist es zudem noch die Anbindehaltung, die wirklich mit massiven Restriktionen in der Bewegungsfreiheit einhergeht. Beim Geflügel haben wir zudem noch das Töten der männlichen Küken bei den Legerassen. Und beim Schwein haben wir wirklich noch sehr, sehr viel zu tun. Insofern stimme ich nicht hundertprozentig überein, wenn man sagt, okay, die größten Baustellen sind in der Geflügelhaltung. Ich sehe momentan die größten Baustellen in der Schweinehaltung, weil einfach dort ja, sehr viel ja, noch zu tun ist. Da haben wir die Fixierung der Sauen, also während der Abferkelung vor allen Dingen und der anschließenden Laktation, solange die Ferkel eben säugen. Wir haben nicht kurative Eingriffe, schon erwähnt, Kastration, Schwänzekürzen. Dann haben wir von der Zucht her das Problem, dass sehr stark die Leistung, das heißt die Wurfgröße in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten eigentlich im Vordergrund stand. Und wenn die Sau quasi mehr Ferkel hat, als sie Zitzen hat, kann man sich vorstellen, dass das zwangsläufig eben zu Problemen führt. Also diese großen Würfe werden oder sind schon auch ein sehr dominierendes Thema. Das Schwierige dabei ist, dass das alles sehr, sehr komplexe Sachverhalte sind, keine einfachen Lösungen eben gewährt werden können. Und deswegen, oder das möchte ich Ihnen kurz verdeutlichen anhand eines Beispiels, und zwar anhand des Beispiels der Sau im Kastenstand während der Säugezeit. Das heißt, die Sau bekommt oder wird vor ihrer Geburt im normalen konventionellen Haltungssystem fixiert im Kastenstand oder auch Ferkelschutzkorb genannt. Den hat man erfunden, um zu verhindern, dass die Sauen die Ferkel erdrücken, wenn sie sich ablegen. Und man hat ihn auch aus Arbeitssicherheitsgründen eben erfunden. Damals in den 60er, 70er Jahren wurde das auch sehr als Erfolg gefeiert, weil dadurch die Erdrückungsverluste, das heißt die erdrückten Ferkel, die von ihrer eigenen Mutter erdrückt wurden, sehr stark reduziert wurden. Aber heute ist man natürlich berechtigterweise auch der Meinung, dass das zu Bewegungsrestriktionen führt. Vor allen Dingen, wenn Sie sich verdeutlichen, so eine Säugezeit dauert zwischen 3 und 4 Wochen in der Regel in unserem System. Also so lange kann die Sau sich eigentlich nur ablegen und wieder aufstehen und mehr nicht. Allerdings ist dann eben die Frage, wenn wir solche Systeme wie die freie Abferkelbucht oder auch die Gruppenhaltung etablieren, was passiert dann? Und da liefen und laufen sehr, sehr viele Forschungsprojekte momentan und wir waren eben beteiligt in dem InnoPIC-Projekt und in diesem Projekt wurde dann eben sehr ja, eindrücklich gezeigt, wie sich das dann auf die Ferkelverluste auswirkt, wenn man Systeme hat, in denen die Sau überhaupt nicht mehr fixiert ist, also gar nicht, komplett frei abferkelt und so weiter. Das waren keine hochfruchtbaren Sauen, also die haben so eine mittlere Fruchtbarkeit gehabt, zwar auch schon viele Ferkel, aber nicht quasi oberste Leistungsgrenze. Aber auch diese Sauen haben sehr stark Ferkel erdrückt. Und das ist jetzt mal zusammengetragen über insgesamt 9 Durchgänge. Sie sehen hier in der Mitte das System der freien Abferkelung, also nicht die Gruppenhaltung, sondern die freie Abferkelung, wo die Verluste sehr, sehr hoch waren mit 25% im Vergleich dann hier der herkömmliche Kastenstand, der eben das Erdrücken schon effektiv verhindert. Und in der Gruppenhaltung war es auch noch sehr, sehr hoch. Das ist natürlich alles nicht so einfach, dass man jetzt einfach sagen kann, okay, dann lassen wir das doch, weil man muss ja immer die zwei Seiten sehen und was kann man an diesen Systemen verbessern. Und man muss immer eben dann auch bedenken, hier wollen wir nicht nur Tierschutz für die Sau, sondern auch für die Ferkel. Wir wollen nicht, dass die Ferkel erdrückt werden. Also der schützt schon, der Ferkelschutzkorb, die Ferkel effektiv vor Erdrücken. Darum wäre jetzt ein Kompromiss, weil bei uns geht es natürlich immer sehr stark um Kompromiss suchen, dass man eben alle Aspekte berücksichtigt, wäre dann eben, okay, wir fixieren die ersten 3 bis 4 Tage, weil diese Verluste treten in den ersten 2 Lebenstagen der Ferkel in der Regel auf. Wenn die wirklich noch sehr klein sind und auch der Sau dann teilweise noch nicht ausweichen, das ist eben leider so. Und dann wäre eben der Lösungsansatz die Fixierung über diese geringe Zeit erlauben, dann auch noch einen höheren Platzbedarf gewährleisten und dann wäre das eben ein Lösungsansatz. Dazu muss man allerdings sagen, es gibt natürlich auch Positivbeispiele aus anderen Ländern, wo die freie Abferkelung schon Alltagsgeschäft ist. Hier mal ein Bild aus Norwegen, da sehen Sie so eine freie Abferkelung. Aber wenn man jetzt schaut, was sind denn da die Unterschiede zu unseren Systemen, dann erkennen Sie schon, das ist ein planbefestigter Boden ohne Spalten, eingestreut. Ansonsten sieht das eigentlich so ähnlich aus wie bei uns, hier ein schönes Ferkelnest, hier hat die Sau noch so ein Klönfenster zur Nachbarin. Aber man muss dazu sagen, in Norwegen und die Schweiz hat eben auch solche freien Systeme, das sind geschlossene Märkte. Das heißt, da kann eben auch die Produktion entsprechend hochwertig gestaltet werden, es ist keine Konkurrenz dadurch Importe. Das heißt, wenn man eben in Norwegen das Schweinefleisch kauft, hat man keine Wahl, man muss eben das teure Fleisch aus diesen Systemen kaufen, die eben teurer natürlich, also das ist mit mehr Aufwand verbunden, so Schweine zu halten. Als wäre das noch nicht kompliziert genug, haben wir also diese komplexen Sachverhalte und dann aber auch noch eine andere Geschichte, also einfache Lösungen gibt es in der Regel nicht. Wir haben dann aber auch meist noch Zielkonflikte. Das klang vorhin auch schon an. Was hat man darunter zu verstehen? Klar, Zielkonflikte mit der Ökonomie, mit der Wirtschaftlichkeit ist meistens immer gegeben, aber es gibt natürlich auch noch andere. Und hier habe ich als Beispiel mal mitgebracht, Tierwohl versus Seuchenschutz versus Emissionen, Lebensmittelsicherheit und Umweltschutz. Wenn wir uns die Außenhaltung von Schweinen angucken, dann ist das zunächst mal für die Schweine so die naturnahste Haltung, die es gibt. Und vom Tierwohl, mal abgesehen von der Tiergesundheit, von Parasiten, eigentlich so erstmal optimal, je nachdem, wie der Halter das natürlich dann auch umsetzt. Aber man muss ganz klar sagen, emissionstechnisch ist es eigentlich auch gesetzlich momentan nicht möglich, Schweine draußen zu halten. Weil wenn Sie sich solche Anlagen angucken, die haben meistens einen Abluftwäscher dabei, der die Luft filtert und so weiter. Wenn Sie eine Auslaufhaltung bei Schweinen haben, haben Sie das alles nicht. Und man muss sich auch nichts vormachen, so ein Boden, wenn die Schweine hier auf der Wiese gehalten werden, der wird auch gut durchgearbeitet, der Kot wird natürlich auch direkt abgesetzt, ohne eben aufgefangen zu werden, Nitratbelastung, Grundwasser und so weiter, ist dort auch immer ein Thema. Seuchenschutz in Zeiten von afrikanischer Schweinepest, auch sehr kritisch. Also es gibt da sehr, sehr viele Konflikte und da gilt es dann natürlich auch aus wissenschaftlicher Sicht Lösungen zu finden und manchmal gibt es so aktuell auch tatsächlich keine Lösungen, wie man das jetzt angeht. Anderes Beispiel, Beschäftigungsmaterial. Für Schweine ist es sehr, sehr schön, wenn sie etwas zum Wühlen haben. Erde wäre da eigentlich optimal, Torf wird auch teilweise angeboten, aber wir haben leider in einem Forschungsprojekt uns diese Beschäftigungsmaterialien dann auch mal mikrobiologisch angeguckt und haben eben, und das ist auch schon in anderen Arbeiten beschrieben, im Ferkeltorf Mykobakterien gefunden. Mykobakterien sind die Bakterien, die eben auch so als Tuberkuloseerreger eine Rolle spielen. Das war eine andere Art, die wir gefunden haben, aber trotzdem ein Zoonoseerreger, der menschliche Erkrankungen verursachen kann, der auch am Schlachthof sofort geahndet wird, wenn quasi Schweine mit Mykobakterien auffallen. Also das ist kein empfehlenswertes Beschäftigungsmaterial. Und bei Maisprodukten muss man eben auch immer aufpassen mit Mykotoxinen, die eben dann auch auf die Schweinegesundheit direkt wirken können. Also deshalb die Empfehlung, das Beschäftigungsmaterial immer in Futtermittelqualität sein soll. Das ist dann quasi ein guter Kompromiss, kann angeboten werden, Futtermittelqualität entsprechend, weil es natürlich durch die Schweine auch aufgenommen wird. Ja, das ist jetzt ja schon eine ganz schöne Menge. Ich möchte mit meinem Fazit quasi schließen und denke, wir können da auch sehr gut diskutieren. Einmal, was jetzt wirklich die Anforderungen an die Nutztierhaltung angeht. Da gilt es natürlich, Probleme und Zielkonflikte zu identifizieren, gemeinsam Lösungen zu finden. Und gemeinsam heißt eben, dass nicht nur der reine Tierschutz dort mit an Bord sein muss, sondern natürlich die ganzen anderen Disziplinen, die dort beteiligt sind, eben auch. Ja, bezahlbare Lebensmittel, denke ich, sollten immer ermöglicht werden, weil sonst haben wir irgendwann keine Nutztiere mehr. Und man sollte wirklich die Spielräume nutzen, um auch jetzt schon quasi real die Lebensumwelt der Tiere zu verbessern. Die Verantwortung liegt nicht alleine beim Landwirt, das muss man eben ganz klar sagen. Die Verantwortung liegt entlang der Wertschöpfungskette, natürlich beginnt beim Landwirt, dann über eben Schlachthof, Einzelhandel, entlang der Wertschöpfungskette bis hin zum Verbraucher, das ist ganz klar. Und wenn man jetzt mich nach meinen Wünschen fragt an die Verbraucher, vorhin wurden ja die Verbraucherwünsche genannt, jetzt mal andersrum. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die Verbraucher, die eben tierische Lebensmittel konsumieren, auch wirklich wissen, dass es tierische Lebensmittel sind, woher sie kommen, was eben ja, die Tiere so, ja, oder dass es überhaupt vom Tier kommt, wird ja oft manchmal vergessen. Und ja, dann sollte auch die Bereitschaft da sein, die tierischen Produkte eben entsprechend zu bezahlen. Und eben auch die Wertschöpfung, die Wertschätzung sollte einfach da sein gegenüber tiergerechter Landwirtschaft. Damit wäre schon viel gewonnen. Dann habe ich natürlich auch noch Wünsche an den Landwirt. Solide Kenntnisse sollte jeder besitzen, der Tiere hält, mit denen Lebensmittel produziert werden. Auch nachweisen wäre ganz gut, jedenfalls in irgendeiner Form, dass eben da auch entsprechend ja, solide Kenntnisse vorhanden sind. Gewohnheit und Üblichkeit sind oft große Hemmnisse, also der Spruch, das haben wir schon immer so gemacht, kommt dann doch öfter im Kontakt, aber das muss man einfach überwinden. Und ich denke auch, vorhin fiel das Stichwort kleine Betriebe und da stimme ich tatsächlich nicht zu, dass das nur in kleinen Betrieben sozusagen realisiert werden kann. Ich denke, die ganzen Anforderungen, die wir in Zukunft haben in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung, die werden wahrscheinlich nur die mittleren bis größeren Betriebe überhaupt leisten können. Sie können sich schon vorstellen, das, was hier gefordert wird, das benötigt auch einfach, ja, einfach auch Geld und entsprechend Power dahinter. Und da ist tatsächlich auch, wenn ja, das sicherlich nicht schön ist und auch sicherlich politisch gar nicht gewollt ist, aber das wird wahrscheinlich so laufen, dass da viele auf der Strecke bleiben. Es gibt natürlich innovative Nischen und so weiter, die dann genutzt werden können. Kann man auch diskutieren. Es muss auf alle Fälle Verantwortung übernommen werden für die Tiere, für die Haltungsumwelt und das muss optimiert werden. Und wie gesagt, der Wunsch, sie sollten dafür auch adäquat entlohnt werden. Tierhaltung der Zukunft als Frage, wie sieht es aus? Ja, alle Beteiligten hatte ich schon erwähnt, Tierschutz und Tiergesundheit flächendeckend sichern. Ein sehr guter Ansatz aus meiner Sicht war der Tierschutzplan Niedersachsen, der doch sehr viele Akteure mit an den Tisch gebracht hat und entsprechend die Diskussion doch sehr vorangetrieben hat. Aber es ist natürlich auch immer die Frage, ja, wie lässt sich sowas dann auch großflächig, vielleicht bundesweit umsetzen teilweise. Lösungen sind größtenteils bekannt. Wir brauchen nicht mehr groß forschen, was es noch für innovative Lösungen gibt, um die Tiergerechtheit zu verbessern. Klar kann man immer noch im Detail das und das nachbessern. Aber eigentlich ist das, was ich Ihnen heute hier jetzt mitgebracht habe, ist schon länger bekannt und muss einfach endlich mal umgesetzt werden. Da hapert es noch. Tja, und da ist natürlich das, was dann auch von landwirtschaftlicher Seite gefordert wird und was auch absolut nachvollziehbar ist, die Finanzierung und vor allen Dingen auch die Planungssicherheit. Also sind die Investitionen, die ich heute tätige, gilt das auch noch in 5 bis 10 Jahren? Kann ich damit planen? Und die Kastenstände bei den Sauen sind dafür ein schönes Beispiel, dass wirklich schon sehr lange auch auf einen neuen Gesetzesentwurf gewartet wird, was jetzt eigentlich ja, Umbauten hin zu freieren Systemen angeht. Und da ist die Politik gefordert, denke ich. Und damit bin ich am Ende meiner Ausführungen und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Das war Nicole Kemper von der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Sie sprach im Rahmen der öffentlichen Ringvorlesung Tier oder Tofu über die Tierhaltung der Zukunft. In der kommenden Woche stellt dann die Göttinger Professorin Elke Pawelczyk die Frage: Ist Gemüse das bessere Fleisch? Die Ringvorlesung findet dienstags um 18.15 Uhr in der Aula am Wilhelmsplatz statt. Und die Aufzeichnung der Vorträge hören Sie immer am Tag später, am Mittwoch um 12 Uhr, hier in Ihrem Lokalradio im Stadtradio Göttingen.